Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Predigt Daniel. In jeder Situation berufen habe ich diese Predigt genannt. Sie wird sich mit dem ersten Kapitel dieses Daniel-Buches beschäftigen. Aber weil es eben die erste Predigt einer Serie ist, möchte ich noch mal so ein bisschen einen ganz kurzen Überblick über dieses Buch geben. Ich bin jemand, der auch zum Alten Testament immer erstmal wieder seinen Zugang finden muss, wenn er Texte liest. Ich bin jetzt auch kein Gemeindekind, habe das also nicht alles so mit der Sonntagsschule genossen. Und von daher mal so ein paar Folien, ein bisschen Überblick, und ihr habt so eine XXL-gelben Zettel diesmal, wo Veit ganz viel raufgeschrieben hat, auch an Inhalten, wen das tiefer interessiert. Zur Person erstmal, um wen geht es? Es geht um den Daniel. Er stammt aus einem vornehmen jüdischen Geschlecht. Sein Name bedeutet, Gott ist mein Richter. Und das Interessante ist, dass er als Teenager nach Babel verschleppt wurde. Werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Er ist da geblieben. Später waren die Perser die Herrscher, 80-jähriger Mann, so alt ist er geworden. Und das Interessante ist, in dieser Verschleppung, in dieser Gefangenschaft oder in dieser Wegführung wurde er ein angesehener Staatsmann mit höchsten politischen Posten, in denen er immer wieder auch sehr herausgefordert war. Ja, Daniel könnte irgendwie so ausgesehen haben, erlaubt mir mal den Spaß wie im ersten Gottesdienst, aber ich gucke gerade, vielleicht haben wir doch ein, zwei bei. Also wer traut sich denn mal, der zwischen 12 und 15 ist, aufzustehen von euch? Oder 16 ist auch noch okay. Gibt es jemanden, der sich traut? Prozentual, ja, jetzt kommen die Schubs, hey du, ja. Es ist schwierig, mein Sohn ist schon extra nicht gekommen, so ungefähr zum Gottesdienst, um das zu vermeiden. Also im ersten Gottesdienst gab es ein Mädchen, das war mutig, aber weil ich das ja schon geahnt habe, habe ich mal aus einem Film diese das Bild mitgebracht. Wir werden aus dem Film auch gleich noch einen Ausschnitt sehen. Daniel war wirklich jung. Ja, es ist ein Mann, ein Junge im Bereich von 12 bis 15 gewesen, der das erlebte, diese Wegschleppung, diese Wegführung. Das Buch Daniel geht um über 70 Jahre. Es beginnt eben mit einer kriegerischen Situation, einer Wegschleppung. Der Daniel, seine Freunde werden ausgebildet und dann kommen verschiedene Punkte. Ich möchte nicht auf alle einzeln eingehen, aber dass ihr mal so ein Gefühl habt, dass es um Visionen, um Träume geht, um diese 70 Jahrwochen, das bekannte Ding. Daniel in der Löwengrube werden wir natürlich nicht aussparen und Daniels Vision über Weltreiche. Der Aufbau des Buches auch wieder mit Verschleppung beginnt, dann diese bekannte Situation auch mit dem Feuerofen, der Traum vom Baum ist wahrscheinlich vielen nicht so bekannt, die Schrift an der Wand hat Einzug in die modernere Literatur gefunden und dann nachher vier Gesichter. Das ist mal so ein ganz grober Überriss, habt ihr auf den Zetteln, dass ihr nochmal ein Gefühl für das gesamte Buch kriegt. Interessant ist, dass es ein Buch ist, was zur apokalyptischen Literatur zählt. Man kann es gut mit der Offenbarung vergleichen. Ja, es ist ein Buch, wo Visionen Daniel offenbart werden von Gott und er schreibt die nieder. Es gibt Symbole, Zeichen, das werden wir schon merken, dass das gar nicht so leicht ist zu deuten in diesen Predigtreihen. Und es ist ein Buch über die Weltgeschichte in einmaliger Weise, eben wo Gott Daniel benutzt hat, das aufzuschreiben. Interessant ist, andere, die in dieser Zeit geschrieben haben, gab es nicht viele. Das ist nur das Buch Hesekiel. Es ist eigentlich mit Hesekiel das einzige Buch, das uns in diese 70-jährige babylonische Gefangenschaft hineinführt und uns zeigt, wie es ihnen damals ging, den Juden, die weggeführt waren aus Judäa. Andere Propheten in dieser Zeit, Jeremia und Hesekiel, schreiben dann auch eben noch zu dieser Zeit und anderen Ereignissen aus dieser Zeit. Ich möchte starten. Ich habe überlegt, lese ich den ganzen Text in einem Rutsch, habe mich entschieden, nee, ich lese immer so ein paar Verse und dann gehe ich auf diese Verse etwas ausführlicher ein und dann lese ich die nächsten Verse und so arbeiten wir uns durch diesen spannenden Bibeltext und gucken mal auch, was das mit uns zu tun hat, denn man fragt sich ja so, sind wir Verschleppung, Krieg, eingenommen werden? Es ist gar nicht so weit her. Meine Großeltern, meine Großväter waren noch in Russland verschleppt worden, inhaftiert. Manche von euch können sich daran erinnern oder Geschichten von ihren Eltern. Es ist eine Zeit, wo wir jetzt schon seit Jahrzehnten in Deutschland in Sicherheit leben. Aber hier ist einiges ganz anders, aber für andere Länder auf dieser Welt auch sehr nah. Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Nebukadnezar nahm alles mit nach Babel in den Tempel seines Gottes. Die Tempelgeräte aber ließ er in die Schatzkammern bringen. Dann befahl der König seinen höchsten Hofbeamten Aschpinas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen, die aus dem Königsgeschlecht oder aus den vornehmen Familien des Landes stammten, und sie an den Hof bringen. Er sagte, such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Bildung vorweisen und die schnelle Auffassungsgabe haben. Nur die jungen Männer, die dies alles erfüllen, sind geeignet für den Dienst am Palast des Königs. Dann unterrichte sie in der Sprache und in den Schriften der Babylonier. Soweit. Ich habe mich gefragt, wie ist es dem Daniel innerlich ergangen? Was hat dieser 13-, 14-jährige Junge empfunden? Er hat diesen Krieg miterlebt. Er hat erlebt, dass Juda hier in eine kriegerische Situation kommt, dass ein anderes Volk, die Babylonier mit dem Kronprinzen Nebukadnezar hier einen Angriff starten. Es ist eine Situation, wo er als junger Mann plötzlich in der Fremde ist. Wir werden da noch ein bisschen merken, was das mit ihm gemacht hat, was das auch bedeutet hat, dass er nachher umgenannt wurde. Aber um den Hintergrund zu verstehen und das, was für mich sofort beim Lesen über dem Text schwebte, war so eigentlich diese Frage, warum? Warum, Gott, lässt du das so geschehen mit deinem Volk? Warum Verschleppung? Warum kann so ein ätzender heidnischer König so loslegen? Warum landet so ein armer Junge mit anderen Jungs aber in so einem fremden Königspalast, immerhin Königspalast, nicht Kerker? Also das werden wir gleich am Filmclip auch sehen. Die hatten es einer Seite auch schon gut, aber auf der anderen Seite gar nicht. Der Hintergrund ist wichtig. Wir beamen uns mal in diese Zeit rein vor 600. Was war da passiert? Es war eine Geschichte, wo unheimlich viel politisch sich veränderte. Ja, das Nordreich, das ja auch Gottes Volk war, war schon 100 Jahre vor Daniel niedergegangen und eingenommen worden, von den Persern vernichtet worden. Und jetzt kam es an das kleine Südreich und es gab einen riesigen Kampf um die ganzen Ländermassen und es gab eigentlich zwei große Gruppen, die miteinander kämpften. Das waren die ägyptischen Pharaonen und das waren die Babylonier. Und es ging um eine Ländermasse, die wir uns heute als das heutige Irak, Syrien, Jordanien, Libyen und Israel. Diese Ländermasse, um die kämpften diese zwei Völkergruppen, die ägyptischen Pharaonen mit ihren gesamten Systemen und die Babylonier mit ihren ganzen Kriegsherren. Und es gab eine riesige Schlacht am Fluss Euphrat und dort entschied sich die Schlacht für die Babylonier. Interessant, gerade in dieser Phase des Krieges, der Gewinne, lag ihr König schon im Sterben und ein Kronprinz war sozusagen am Start, das war Nebukadnezar. Und dieser Nebukadnezar unterwerft oder greift jetzt eben auch Juda an, belagert Juda und der König Joachim muss sich dem Nebukadnezar unterwerfen, weil er merkt, er hat keine Chance. Und jetzt passiert was, was damals im Orient üblich war. Wenn man ein Land, ein Volk eingenommen hat, ihr könnt euch mal überlegen, wenn ihr König werdet, wenn ihr irgendwas einnehmen würdet, wie kann ich mir sichern, dass dieses völlig andere Volk, diese völlig andere Gruppe, die ich jetzt in den nächsten 10, 20, 30, 100 Jahre beherrschen möchte, auch wirklich weiter mir jetzt folgt, meinen Glauben, meine neue Kultur annimmt. Und das System, was Nebukadnezar angewendet hat und was oft angewendet wurde, war, greife dir die gesamte junge Elite dieses Landes heraus, die Königsleute, also die Nachfolger, die besonderen, angesehenen, gut gebildeten jungen Menschen und führe die weg und bringe die in ein eigenes Bildungssystem und gehe eine Gehirnwäsche durch mit denen. Ja? DDR war auch so ein System, wer da groß geworden ist, merkte, wie im Unterricht in anderen Systemen immer überall DDR gepredigt wurde. Ja? Und die Lehren, und ich fand selbst witzig als Westberliner, dass ich im Sportabi immer noch Westberliner Sportkultur und DDR-Sportkultur vergleichen musste im Abi. Ja? Also das war so wichtig, wie macht die DDR anders Sport und warum machen wir Bundesbürger das nicht so? Ja, die DDR hatte ein ganz starkes System. Wir Deutschen haben versucht, Bundesrepublik dagegen sozusagen immer wieder, so machen wir das nicht. Und hier waren es eben die Babylonier, die jetzt Daniel, seinen Freunden und anderen anfingen, die Sprache, die Kultur, alles beizubringen. Und das gipfelte in dem Punkt, der vielleicht nicht so unwichtig, der vielleicht für uns heute nicht so markant ist, aber damals nicht unwichtig war, das werden wir gleich sehen, dass sie sogar einen neuen Namen bekamen. Ja? Name ist ein Stück Identität. Ja? Und Daniel wird umgenannt von dem obersten Hofbeamten in Belsazar. Und das hat es in sich. Ja? Weil der Name Daniel hieß eigentlich, Gott ist mein Richter. Der neue Name, den er aufgesetzt bekam, so musste er sich rufen lassen, Belsazar, heißt Bel. Bel soll dich schützen. Bel war einer der Götter der Babylonier. Also in jedem Rufen des Namens, jedes Mal, wenn Daniel jetzt als Belsazar gerufen wurde, war für ihn deutlich, ich muss jetzt anders eigentlich glauben, ich werde anders beschützt und mein ursprünglicher Glaube hat hier keinen Wert mehr. Ob Daniel alles politisch mitbekommen hat, seiner Zeit wirklich mitbekommen hat im Detail, wie die Tempelgeräte geplündert wurden, aus Gottes Tempel weggeführt wurden, das wissen wir nicht. Man kann aber schon vermuten, dass er mit seinen 12, 13, 14 Jahren betroffen, gedemütigt, enttäuscht war, merkte, seine Identität, seine Kultur ist weg. Er ist jetzt an diesem anderen Hof, wir werden den Film gleich sehen, gar nicht unbedingt so unattraktiv. Aber bevor wir in den Filmclip reingehen, will ich nochmal einer wichtigen Frage nachgehen, die mich viel beschäftigt hat. Wieso lässt Gott das eigentlich alles zu? Gottes Volk wird sozusagen klein gemacht, runtergemacht, verschleppt. Junge Männer, junge gläubige Männer werden wie Gefangene verschleppt, zwar nicht wie Gefangene gehalten. Das Land ist besetzt, die ganze Glaubenselite, positiv jetzt gemeint, ist weg. Und da müssen wir nochmal gucken, was ist denn vorher passiert? Ja, man denkt ja sofort, vor allem von der Brille des Neuen Testamentes, aber durchaus auch von der Brille des Alten Testamentes her, Gott kann doch vergeben, Gott hat doch David auch vergeben und anderen. Warum vergibt denn Gott nicht hier? Wahrscheinlich ist vorher was nicht so gut gelaufen. Es ist sehr, sehr viel nicht vorher gut gelaufen. Das müssen wir verstehen, um die Härte auch zu verstehen, in dem dieses Buch einsteigt und zu verstehen, warum Gott sein eigenes Volk eigentlich erstmal niedermacht, zerstreut. Ja? Was war passiert? Das zweite Buch Könige gibt uns so einen kleinen Einblick. Dort heißt es sehr markant, Manasse hatte Jerusalem mit unschuldigem Blut überschwemmt und das wollte der Herr nicht vergeben. Manasse war ein König davor gewesen in Juda, in Jerusalem. Er war auch jung angetreten mit 12 Jahren. Er hatte 55 Jahre regiert und in denen hat er richtig viel Mist gebaut. Ja, er hatte ein gutes Vorbild gehabt. Sein Vater war Hiskia gewesen, ein gottesfürchtiger Mann. Dieser Hiskia hatte die Höhenheiligtümer zerstört. Was macht sein Sohn, als er an die Macht kommt? Er baut die Höhenheiligtümer wieder auf. Er baut Baalatere auf. Baalatere hießen, dass Kinder geopfert wurden, um diesem Baalgott zufriedenzustellen. Manasse hat seinen eigenen Sohn geopfert auf seinem Altar. Ja, Manasse trieb Zauberei. Manasse hat Wahrsagerei betrieben, hat Totengeister beschwört. Und in einem Vers wird sehr deutlich, dass es dann heißt, Manasse tat so vieles, was dem Herrn missfiel und Manasse wollte den Herrn kränken. Also Manasse hat richtig Krieg auch gegen Gott geführt. Er wollte Gott kränken. Das war ihm jetzt nicht irgendwie nur so aus Versehen mal passiert, sondern der hat hier richtig gegen Gott aufgefahren. Und im 2. Chroniker 33 heißt es dann nochmal, immer wieder redete der Herr zu Manasse, immer wieder. Und zu seinem Volk, also zu den Israeliten, zu den Juden, aber sie wollten nicht hören. Ja, da war also eine lange Geschichte gelaufen, wo Gott alle Mühe angestrengt hatte, die zurückzuführen. Den König angesprochen hat, das Volk angesprochen hat, durch verschiedenste Ereignisse. Und letztendlich, so krass es klingt, bleibt nur der Weg, dass genau das Paradoxe hilft, nämlich das eigentliche Volk, Juda wird zerschlagen, sie werden weggeführt in eine heidnische Kultur und in dieser heidnischen Kultur fangen nach und nach an, die Juden zu merken, was los ist, was sie falsch gemacht haben und wir sehen am Beispiel von Daniel, wie sich dann manches wieder gut entwickeln kann. Also das mal, um den Hintergrund zu verstehen, weil ich habe am Anfang gedacht, boah Herr, das ist aber echt hart, hätte es da nicht einen anderen Weg gegeben. Ja, aber Gott hatte viele andere Wege versucht und Daniel wird manches davon auch im Kopf gehabt haben. Er hatte erlebt, was alles in seinem Volk auch berichtet wurde, über Manasse, über andere Situationen, auch wenn es schon eine Zeit zurücklag. In diesen Kulturen wurde dieses Wissen oft weitergegeben. Jetzt haben wir die Situation, wie die drei am Königshof sind, wie sie in diesem Schulungsprogramm sind. Ihr seht, alle nett, adrett gekleidet, ja, so eine Art Globus. Sie werden unterrichtet in den Weisheiten, die Babylonier, deshalb waren sie auch so erfolgreich im Krieg führen, waren ein kluges Volk, hatten viele Errungenschaften wissenschaftlich, kulturell erworben. Und ich habe lange nach einem Film gesucht, ich habe leider keinen deutschsprachigen Film gefunden. Im ersten Gottesdienst habe ich ihn deshalb nicht gezeigt. Im zweiten mute ich euch mal 2 Minuten englischsprachig zu, einen Ausschnitt, der jetzt, auch wenn man es nicht so gut versteht, eigentlich an den Gesichtern und an den, sage ich mal, an der Stimmung, man merkt, es geht gerade um die heiße Kiste. Wie verhalten sich jetzt diese 4 Jungs in einer Herausforderung? Dazu bitte Film ab. Here you will learn Babylon of the earth, of the universe. And the king spake unto Ashpenaz that he should bring certain of the children of Israel and of the king's seed, children in whom was no blemish, but well favored, and skillful in all wisdom and understanding science, in whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans.
The taller boy in the center. He is Daniel, a Hebrew, whom the king has named Belteshazzar.
The feast is prepared.
And the king appointed them a daily provision of the king's meat and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king.
Hail and highest honor to King Nebuchadnezzar.
Hail, Nebuchadnezzar.
From this time forth shall the king's own meat and wine feed the wisest of the wise, the future of Babylon. Come, eat.
And among them were the children of Judah, whom he had given the names Belteshazzar, Shadrach, Meshach, and Abednego.
Belteshazzar.
Master.
Eat. Drink. Honor the great King Nebuchadnezzar, the protector of the crown and the provider of your feast.
Bis hier, ich lese den Text nochmal, ihr habt die Bilder vor Augen. Dort heißt es, der König legte auch fest, wie viel sie täglich von der königlichen Tafel zu essen und aus dem königlichen Weinkeller zu trinken bekommen sollten. Nach 3-jähriger Ausbildung wollte er einige von ihnen zu seinen Ratgebern machen. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Asaria, die alle zum Stamm Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belsazar genannt und Hanania bekam den Namen Shadrach. Michael hieß von nun an Meshach und Asaria Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speise und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Ashpenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Das war so ein bisschen die Situation. Ja, wir sehen, wie das Essen reingetragen wird. Ja, wir sehen, wie viele sich der anderen jüdischen Jungs drauf stürzen. Und es ist eine Ehre. Ja, so wird es vom Hofbeamten eingeführt. Der König Nebukadnezar möchte euch gut versorgen, möchte sich um euch kümmern. Er beschützt euch und er erlaubt euch, von den Speisen der Königstafel zu essen. Eine enorme Ehre. Aber Daniel merkt, und ich finde das ganz gut dargestellt, wie die 4 Jungs so zurückbleiben, stehen, Moment, da geht was nicht. Jetzt muss man vom geschichtlichen Hintergrund verstehen, das war ja nicht so, dass die Juden, die Judäer immer Gemüse aßen, ja, sondern sie aßen schon Fleisch. Viele Ausleger beschäftigen sich darum, was war hier das Problem? Das Problem war wahrscheinlich, dass die Zubereitungsart der Babylonier so stattfand, dass noch viel Blut im Fleisch war und dass das eben dieses Essen kultisch unrein machte. Ja, also die Judäa, Paddy, es tut mir leid, war nicht grundsätzlich Vegetarier. Wer Paddy nicht kennt, Paddy ist Vegetarier, ne? Sondern es wurde schon Fleisch gegessen. Aber diese Art des Fleisches mit dieser Zubereitung, da merkte Daniel und seine Freunde, das geht gegen unseren Glauben. Das hat Gott geboten, das nicht zu tun. Jetzt kann man ja so sagen, okay, das wirkt ja alles recht freundlich. Die sagen ihm, ja, wir würden das nicht so gerne essen. Allein die Tatsache, das Angebot eines Königs abzulehnen, hätte einem schon den Kopf kürzer machen können. Das war jetzt nicht mal eben so eine kleine Sache, wie wenn wir irgendwo beim Essen eingeladen sind. Ja, das vertragen wir nicht so gut. Und Paddy sagt, ich mag nicht so Fleisch. Ich weiß jetzt nicht deine Hintergründe, ist ja egal. Aber ich esse kein Fleisch. Ja, der Gastgeber guckt so ein bisschen enttäuscht auf seine Schweizhaxe und denkt, was bringe ich jetzt Paddy, ne? Aber ist okay. Dafür kommt keiner in den Kerker. Die gingen hier ein richtiges Risiko ein, ja? Ich lese weiter. Ich springe mal hier weiter in den Folien. Ich habe leider Vers 9 und 10 vergessen, auf die Folie zu bringen. Ich lese das mal vor. Gott sorgte dafür, dass der oberste Hofbeamte große Achtung vor Daniel hatte und Nachsicht mit ihm übte. Trotzdem sagt er zu Daniel, ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen. Da sagte Daniel zu den Palastdienern, den der oberste Hofbeamte ihm, Hanania, Michael und Azaria als Aufseher zugewiesen hatte, ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser, vergleiche nach Ablauf dieser 10 Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs essen, danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst, je nachdem, was du an uns siehst. Ja, Daniel hatte diesen Mut gehabt, einen Stopp zu setzen, zu sagen, wir können das nicht so essen und bietet jetzt aber einen Handel, eine Möglichkeit, einen Test an. Ja, versuchsweise 10 Tage lang Gemüse und Wasser zu essen. Und das Irre ist, obwohl es eine große Herausforderung ist, und das ist jetzt vielleicht der Sprung in eure Situation, wo ihr überlegen könnt, wo werdet ihr vielleicht gerade im Beruf, in der Schule, in der Ausbildung herausgefordert, vielleicht zu sagen, ey komm, lüg, oder ey komm, den machen wir ein bisschen fertig, der ist eh doof. Ja, zu überlegen, ist das okay vor Gott? Mache ich da mit? Vielleicht schadet es nicht mal jemanden. Hätte es denn wirklich jemanden geschadet, wenn die 4 Jungs hier mitgegessen hätten? Ja, und zu sagen, nee, Gott hat ein Gebot gegeben. Gebote Gottes sind gut. Regeln Gottes sind nicht, um uns irgendwie einzuengen, sondern uns zu leiten, weiterzuhelfen. Nicht immer verstehen wir im Kurzfristigen den Sinn. Manchmal erschließt er sich erst im Langfristigen. Und Daniel versucht jetzt zu gucken, wie können wir damit umgehen? Und Gott handelt so, dass der Hofbeamte sich verrückterweise darauf einlässt. Das ist ein Wunder, ja, weil der Hofbeamte stellt ja völlig richtig fest, wenn er das macht, könnte das bedeuten, dass er einen Kopf kürzer gemacht wird. Ja, vielleicht ging er bei den 10 Tagen dann noch darauf ein, weil er sich dachte, das kriegt vielleicht Nebukadnezar nicht mit, dass ich das mal mit den Jungs hier austeste. Aber es war hochgefährlich und es ist echt ein Wunder, dass der Hofbeamte das mitmacht. Das Wunder passiert nur, weil Daniel hier diesen Mut hatte, auch was zu probieren. Spannend ist jetzt, die Ausleger zu beobachten, was sie mit dem Gemüse machen, ja, und wie sie das auslegen. Und die erste Predigttitel hieß auch irgendwie was mit Gemüse. Und ich dachte mir, wie viel geht's jetzt wirklich um das Thema Gemüse? Und ein Ausleger finde ich ganz nett, der sagt dann, das zweite Wunder war, dass die nach 10 Tagen Gemüse essen gesünder aussahen als die anderen, ja. Jetzt denke ich, Paddy würde gerne auf die Kanzel kommen und sagen, Leute, jetzt erzähle ich euch mal, wie wichtig Gemüse essen ist. Ja, ich habe lange darüber nachgedacht, ob 10 Tage Gemüse essen einen wirklich gesünder machen. Meine Schlussfolgerung ist eine andere. 10 Tage das Essen und ich muss mal gucken, habe ich das Bild hier nochmal? 10 Tage das hier essen ist wahrscheinlich das Problem. Wir machen mal ein Experiment und beamen uns nach Weihnachten zurück. Das ist für euch Jüngere noch nicht so die Herausforderung. Aber ich bin am 23. nochmal testweise auf der Waage und einige Ältere grinsen schon. Und dann gucke ich mir das an Und wenn ich mir die Sache am 3. Januar angucke, dann sind da meistens 2-3 Kilo mehr irgendwie auf der Waage sichtbar. Ich kann das dann immer an meinem Körper gar nicht so nachvollziehen, ja, weil ich dann versuche, mich mit so einem Spiegel anzuschauen, der einen dünner macht. In Wirklichkeit merke ich, ich habe mich verändert. 10 Tage und ihr seht, das war fettes Essen, das war Wein. Jeden Tag volle Kost, ja, und die Jungs werden gefuttert haben. Ich vermute, das hat was mit den Jungs gemacht und das hat sie eben nicht fitter gemacht. Und die Gemüseernährung hat Daniel und seine Jungs fit erhalten. Es bleibt offen, ob sie weiterhin nur Gemüse gegessen haben oder ob sie dann noch später anderes zubereitetes Fleisch bekamen. Aber das ist so meine Schlussfolgerung. Ich möchte jetzt nicht tiefer auf dieses Essensthema eingehen, weil das ist nicht der Fokus des Textes, sondern ich möchte für uns jetzt die Übertragung bringen und fragen, was ist denn für uns eine vergleichbare Situation? Und ich habe mal so versucht, für die unter 18-Jährigen ein Testbeispiel zu machen und für die über 18-Jährigen. Ja, also für die unter 18-Jährigen, stellt euch vor, eine Softwarefirma kommt auf euch zu und sie bietet euch 10 Computerspiele an, kostenlos. Super teure Computerspiele, die kriegt ihr kostenlos. Ihr kriegt ein iPhone 10 geschenkt, von dem noch gar keiner weiß. Das könnt ihr behalten und ihr kriegt 3 Jahre einen Vertrag, wo alles möglich ist. Ihr sollt, das ist die Bedingung der Softwarefirma, diese 10 Computerspiele intensiv spielen. Ihr sollt im Internet ganz viele Statements zu diesen Computerspielen bringen, natürlich nur positive. Und ihr seid auf einer, mein Sohn hat mir berichtet, es gibt wohl in Amerika, vielleicht auch in Deutschland, so eine Wettkampfmessen, richtig, wo du richtig Geld absahen kannst, wenn du der Beste in dem und dem Computerspiel bist. Ja, und ihr seid auf solchen Wettkämpfen eingeladen. Und ihr müsst alle Levels spielen. Der Knackpunkt bei diesen 10 Softwarespielen ist, dass es 2 gibt, indem ihr bereit sein müsst, in der einen Stelle auf dem einen Level einen Dämon zu spielen, sonst kommt ihr nicht weiter. Und in der anderen Stelle bereit sein müsst, in dem Level einen Römer zu spielen, der Jesus kreuzigt. Das müsst ihr mitspielen. Sonst kommt ihr in den Level nicht weiter. Und sonst sagt euch die Firma, wenn ihr das nicht spielt, seid ihr raus aus dem ganzen System. Kein iPhone 10, kein Vertrag für 3 Jahre und keine 10 Softwarespiele geschenkt. Was würdest du machen? Oder für die über 18-Jährigen? Auto oder Ferienhaus, könnt ihr euch überlegen, ja? 35.000 Euro teures Auto wird euch angeboten für 12.000 Euro. Ihr müsst diesen Wagen 3 Jahre Test fahren. Ihr müsst immer positiv darüber beschreiben oder ihr dürft 3 Jahre in ein Ferienhaus fahren, müsst immer positiv drüber schreiben. Die Autofirma, die Touristikunternehmen sagt euch, wir werden Journalisten zu euch schicken und ihr müsst positive Artikel schreiben. Der Haken am Auto ist, dass nach 10.000 Kilometern es einen Motorschaden gibt. Das weiß die Firma, das kriegt sie nicht in den Griff. Versucht es noch, das sollt ihr verheimlichen. Der Haken am Ferienhaus ist, es ist ein wunderschöner Strand, der ist aber seeigelverseucht. Die Touristikfirma will das versuchen, in den Griff zu kriegen, kriegt es momentan nicht in den Griff. Ihr sollt diesen Seeigelstrand verschweigen. Also es gibt beim Auto und beim Seeigel Strand, also bei diesem Fährhaus mit diesem Segelstrand, einen dicken Haken und ihr müsst lügen. Ihr dürft nicht darüber schreiben, ihr müsst das bewusst weglassen, ihr müsst den Strand anders darstellen, ihr dürft nichts von der Macke sagen. Was macht ihr? 12.000 Euro Auto, was eigentlich 35.000 Euro wert ist, kriegt er, sagt ihr nein oder ja? Überlege für dich vielleicht in einer anderen Situation, wo Gott dich gerade reinstellt und wo du eigentlich denkst, was die hätten ja auch denken können, hey, so ein bisschen Fleisch essen, ist das das Problem? Ist das so wichtig mit der Zubereitung? So ein bisschen lügen, so ein bisschen bei einem Computerspiel was mitmachen, was nicht gut ist, ist das das Problem? Daniel, das Buch Daniel zeigt, es ist ein Problem. Ja, und es ist wichtig, Gott in kleinen Dingen treu zu sein, dann handelt Gott großartig. Ja, die 4 entscheiden sich dagegen. Und Gott handelt so, dass sie nicht bestraft werden. Gott schenkt das Wunder, dass der Hofbeamte auf diese echt ein Stück verrückte Idee eingeht. Ja, und überlegt, wo Gott euch vielleicht in den nächsten Wochen herausfordern wird. Wo ihr herausgefordert seid, mutig zu sein. Ich möchte zum Schluss kommen und möchte den Abschluss lesen. Und Gott schenkte diesen 4 jungen Männern Einsicht und Verständnis für die Wissenschaft und alle Schriften ihrer Zeit. Daniel besaß außerdem die besondere Gabe, Visionen und Träume deuten zu können. Als die Zeit der 3-jährigen Ausbildung beendet war, führte der oberste Palastbeamte die jungen Männer vor den König, genau wie dieser es angeordnet hatte. Der König unterhielt sich mit allen jungen Männern, keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Asaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches 10-mal überlegen waren. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr der Herrschaft von König Kyrios im Dienst des Königs. Wir sehen, Gott schenkt Segen. Gott schenkt nicht nur Segen in diesem Bereich, dass sie weiter viele Dinge besser verstehen als andere. Gott schenkt Daniel eine besondere Gabe, Träume deuten zu können. Etwas, was damals ein hohes Ansehen, es war üblich, Träume zu deuten. Es gab viele Traumdeuter, aber viele waren Scharlatane, hatten nicht wirklich Ahnung, was sie da taten. Und Daniel konnte Träume deuten, sodass sie stimmten. Und das wird in den weiteren Predigtreihen auch noch Thema werden. Ja? Und der König Nebukadnezar ist begeistert und er nimmt diese dann ungefähr 16, 18-jährigen jungen Männer als die Top-Berater in seinen Hof hinein. Das sind die Leute, die das mit prägen und Daniel wird nachher ein angesehener Hofbeamter, ein Politiker höchsten Maße und Gott, das werden wir in weiteren Predigten sehen, gebraucht ihn, herausfordernd und manchmal geht es wieder um Leben und Tod und manchmal kann Daniel einfach genial dieses andere Volk prägen. Ich habe zum Schluss 3 Tipps versucht nochmal so zusammenzufassen für Situationen, wo ihr vielleicht sagt, boah, ich bin auch in einer blöden Situation in der Ausbildung, in der Schule, mit meinen Lehrern, mit Kumpels, mit denen ich nicht klarkomme, vielleicht andere Situationen im Beruf. Wie kann ich da durchkommen, wenn eine schwere Situation tatsächlich auch Berufung sein soll? Und das ist ja so, es ist hier eine Berufung, dass Daniel in diesem Land, in dieser Situation lebt und es ist nicht zufällig und frustig passiert. Ja, Daniel bleibt im Gespräch mit Gott. Daniel zieht sich nicht im Frust von Gott zurück. Daniel hat Freunde um sich, mit denen er redet. Ich würde euch Mut machen, in schwierigen Situationen mit christlichen Freunden zu quatschen, zu beten für den nächsten Schultag, für die nächste Situation. Nicht alleine zu bleiben, weiter am Bibellesen dran zu bleiben, auch wenn ihr Dinge nicht versteht. Ich würde euch Mut machen, Gebote Gottes einzuhalten. Ob es das Thema Sexualität gehört in die Ehe, was heute mittelalterlich ist vom Verständnis unserer Gesellschaft ist, ob es andere Themen sind. Es sind gute Ordnungen, die tun uns gut, die helfen uns gut durchs Leben zu kommen. Und bekenne mutig, aber auch weise an Stellen deines Lebens, wo es dran ist, dass du glaubst, warum du glaubst. Nicht immer nur provokant, wir sehen, dass das Daniel auch in einer weisen Form macht, in einer Form, die dem Hofbeamten, klar, Gott hat ihn auch ein Stück dazu geführt, aber überhaupt auch so eine Brücke gab, okay, da lassen wir uns mal auf so einen Test ein. Er hat nicht gleich gesagt, ich esse gar nicht, zack, so, pumpt, sondern mach doch mal einen Test mit uns. Also überlegt, wo könnt ihr weise sein? Und das Letzte, denke daran, wie auf die Länge der Zeit Daniel enorme Wunder erleben konnte, weil er Gott treu blieb. Und ich glaube, das ist nicht wie eine mathematische Formel, aber doch was, was die Bibel uns immer wieder berichtet. Wenn man treu ist, dann wird man Gott erleben. Nicht immer sofort, oft erst eine Zeit später, aber dann manchmal markant mit Wundern, mit Bewahrung, mit Leitung. Und dafür würde ich gerne am Abschluss auch beten. Ich fände es schön, wenn ihr dazu aufsteht. Lieber Herr, du siehst, wie wir jetzt vor dir stehen und du siehst, wie jeder innerlich vor dir steht. Und an welche Situation er in der Schule, in der Ausbildung, im Job gerade denkt. Herr, wir haben dieses Buch von dir bekommen, ein Buch, was uns herausfordert, darüber nachzudenken, wo wir an Punkten sind, wo wir leicht sagen könnten, da mache ich mit, da lache ich mit, da ärgere ich mit, da betrüge ich so ein ganz bisschen mit, es schadet ja keinem wirklich. Herr, und da möchtest du Treue, da möchtest du Klarheit. Mir kommt das hier vor bei Daniel wie so ein Test, auch zu gucken, ob er für diese große Berufung des Hofbeamten geeignet ist, in großen Situationen dann klar zu bekennen. Und wir wissen nicht, wer von uns mal herausgefordert wird, in großen Zusammenhängen Dinge zu bekennen. Ob in der Firma, in der Arbeit, später in Berufen. Herr, jeder von uns ist in deiner Schule. Du bildest uns aus. Und ich möchte dich bitten, dass hier jeder heute merkt, wo du ihn herausforderst, stark zu sein, mutig zu sein, aber auch weise zu sein. Und Herr, segne besonders die, die da gerade am Kämpfen sind, wie das aussehen können, dass sie gute Freunde haben, gute Gesprächspartner finden, mit denen sie besprechen können, wie sie sich verhalten sollen in dieser speziellen, schwierigen Situation. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.